Der Predigttext zu der Psalmreihe ist heute der 126. Psalm. Der geht so. Ich lese in der Übersetzung von Jörg Zink. Als der Herr unser Schicksal wandte und uns freiließ, da waren wir wie die Träumenden. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Stimme voll Jubel. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan, und wir waren fröhlich über seine Freundlichkeit. Wende nun, Herr, unser Schicksal aufs Neue. Du gibst den Bächen im Südland Wasser, wenn sie trocken sind. Gib nun auch uns Leben aus deiner Kraft. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Man schreitet den Acker hin und zurück und weint und wirft den Samen aus. Aber mit Jubel wird man heimkehren und seine Garben hoch auf der Schulter tragen. Einer jüdischen Tradition nach wird dieser 126. Psalm als Tischgebet an jedem Freitag und an jedem Samstag gesungen. Immer der gleiche Text und ganz viele verschiedene Melodien. Fröhliche, getragene, in Dur, in Moll, langsam. Auch Kinderlieder sind dabei. Wir kennen das ja eher andersrum. Eine Melodie ist so schön, dass es mehrere Texte dazu gibt. Aber in diesem Text steckt so viel, dass er zu vielen Melodien passt. Zu vielen Lebensmelodien. Vielleicht auch zu meiner, zu deiner. Ganz sicher passt dieser Psalm zu einer Lebensmelodie, die Erich Kästner in seinem Gedicht Sachliche Romanze anstimmt. Kennen Sie das Gedicht vielleicht noch aus Ihrer Schulzeit? Es geht so. Als sie einander nach noch 8 Jahren kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig und betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei. Sie sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 4:15. Und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein, sie sprachen kein Wort. Sie konnten es einfach nicht fassen. 1928 ist dieses Gedicht erstmals veröffentlicht worden, vor 95 Jahren. Und noch heute ist es bekannt, berührt einen, trifft einen Ton, den wir alle nachempfinden können. Das Bekannte wird unbekannt. Das sicher Geglaubte wird unsicher. Alles bleibt eigentlich beim Alten und doch wird es farblos. Was vorher glänzte, ist nun grau in grau. Was vorher Kraft gab und Freude spendete, ist nun wie leblos. Aus dem Gespräch unter Liebenden ist das wortlose Rühren in Kaffeetassen geworden. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und sie konnten es einfach nicht fassen. Ja, wir waren verliebt und wir dachten, es ist die Liebe, die wächst. Und nun die gemeinsame Fassungslosigkeit, das ratlose Schweigen angesichts der Leere, die sich eingestellt hat, nachdem uns die Liebe abhanden gekommen ist. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wie soll es weitergehen? Ja, Wir waren wie die Träumenden, als wir damals unverhofft und überraschend unsere Freiheit wieder erlangt hatten. Wir hatten uns schon arrangiert und dann kam alles anders. Wie haben wir gejubelt damals? Und nun, wir liegen auf dem Trockenen, wo früher noch Wasser für Leben gesorgt hat. Wir können nicht fassen, was aus den Träumen und der Begeisterung von gestern geworden ist. Öde, Langeweile, Leere. Wir dachten, es wird immer besser. Und es ist nach und nach, wenn wir ehrlich sind, immer schlimmer geworden. Ohne dass wir es recht bemerken. Wie soll es weitergehen? Das ist die Frage, die der Psalm 126 stellt. Wie soll es weitergehen? Die Begeisterung von gestern, die Träume, das Lachen, der Jubel sind Vergangenheit geworden. Sie haben es irgendwie nicht bis in die Gegenwart geschafft. Sie sind uns abhanden gekommen. Und nun, wie lebt es sich ohne Träume, ohne Lachen, ohne Jubel denn weiter? Was ist, wenn aus dem Jubel Tränen werden? Das ist keine moralische Frage, in der das Gut und das Böse schon geklärt sind. Das ist keine Frage, die ganz einfach ist, wo die Antwort auf der Hand liegt. Das ist eine Frage, die der Fassungslosigkeit angesichts der Realität Raum gibt, die der Ratlosigkeit Raum lässt. Wenn ihr gestern an den Angriff denkt und wie es heute in Israel aussieht und in Palästina, das ist die Ratlosigkeit, von der der Psalm spricht. Merkwürdig, wie wenig der Psalm die aktuell schwierige Situation zur Sprache bringt. Der Grund für die Tränen wird nicht ausgemalt. Wir hören kein Jammern über die Situation, keine Enttäuschung über die Realität, kein Beklagen des eigenen Ergehens. Und auch merkwürdig, wie wenig der Psalm die Vergangenheit gut hinstellt. Die Vergangenheit ist kein Zukunftsmodell. Früher war alles besser. Selbst wenn es stimmt, und meistens stimmt es ja nicht, dann liegt in dieser Aussage keine Hoffnung und keine Perspektive für heute und morgen. Das Früher dient als Projektionsfläche für alles, was heute entbehrt wird. Da ist es nicht weit bis zum Murren über die Fleischtöpfe Ägyptens, die doch allemal der aktuellen Wüste vorzuziehen seien. Waren wir nicht früher wenigstens sicher und kannten uns aus mit uns selbst? Nein, nein, sagt der Psalm, das stimmt nicht. Es hilft nicht, Antworten von früher auf die Fragen von heute zu geben. Der Psalm 126 erzählt nicht von früher, sondern erzählt von dem Akteur, der früher ebenso geholfen hat, wie er heute hilft und wie er morgen helfen wird. Er wendet sich direkt an Gott und macht so aus der aktuellen Situation ein Gebet, einen Dialog zwischen Gott und dem Beter. Es ist nicht wichtig, dass wir Träumende waren, sondern es ist wichtig, dass Gott der Herr, der uns damals die Freiheit geschenkt hat, auch heute noch aus dürrem Land blühende Landschaften machen kann. Der Psalm setzt seine Hoffnung weder auf ein verklärtes Gestern noch auf einen Morgen, das er uns als Paradies ausmalt, sondern er wendet sich an den, der gestern, heute und morgen in seiner Hand hat. Der Traum, den Martin Luther King so prägnant und aus dem Stegreif formuliert hat, er hat viele Menschen inspiriert, zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Ist diese Gesellschaft inzwischen erreicht? Ist der Traum heute Wirklichkeit geworden? Nein. Immer neu und immer wieder müssen wir uns inspirieren lassen, um in der jeweiligen aktuellen Zeit das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Der Traum, den du vorgelesen hast, den Fritz Weidemann vor 25 Jahren von dieser Gemeinde geträumt hat, bevor es uns gab. Und den viele, die hier sitzen, damals mitzuträumen bereit gewesen sind, ist er inzwischen verwirklicht? Brauchen wir einen neuen Traum? Nein. Nein, gerade heute gilt es, uns von diesem Traum leiten zu lassen und das zu tun, was heute geboten ist und das zu lassen, was der Verwirklichung dieses Traums nicht dienlich ist. Jeder von uns hat Träume. Der Traum von meiner Familie, meiner Karriere, meiner Wohnung, meiner Zukunft. Sind diese Träume verwirklicht? Brauche ich einen neuen Traum? Und wie passen der Traum und die Wirklichkeit zusammen? Ist Amerika das Land, in dem es nicht um Hautfarbe, sondern um Anstand geht? Ist unsere Gemeinde der Ort, an dem jeder willkommen ist und in der die Liebe Gestalt gewinnt und Tat wird? Oder ist, wenn wir ehrlich sind, nicht allen das passiert, was Erich Kästner beschreibt? Die Liebe ist abhanden gekommen, wie ein Stock oder ein Hut. Und nun sind wir bei dem, was in dem Psalm zu den vergangenen Träumen nicht passen will. Wir waren wie die Träumenden, wir haben gejubelt, aber nun haben wir Grund zum Weinen. Als kleiner Junge verspotteten mich meine drei großen Brüder immer. HHI hieß die böse Abkürzung. Das hieß, heulen hilft immer. Gemein, oder? Furchtbar gemein. Ich war in ihren Augen eine Heulsuse, die sich fortwährend und pünktlich angestimmt mit gutem Timing immer ihrem Zugriff entzog, weil wenn ein Junge heulte, waren die Eltern natürlich auf Seiten dieser Heulsuse. Meine Geschwister konnten nichts machen. Und noch heute weine ich nicht gerne, weil es mir peinlich ist und weil diese Erfahrung natürlich immer mitschwingt. Ein Therapeut sagte einmal dazu, nur wer sich abschotten kann gegen das, was ihn berühren will, der wird das Weinen unterdrücken können. Weinen heißt, es berührt mich etwas. Der Psalm geht ganz selbstverständlich davon aus, dass es einen Grund zum Weinen gibt. Ja, wir waren wie die Träumenden, aber nun ist es Zeit zum Weinen. Ja, es ist eine großartige Rede von Martin Luther King, die viele inspiriert und bewegt hat. Und es hat sich manches geändert seit damals. Seit damals Weiße und Schwarze gemeinsam gegen die Unterdrückung aufgestanden sind. Aber ist es nicht immer noch zum Weinen in Amerika und mit Amerika? Ja, in unserer Gemeinde haben Menschen Christus gefunden und Brüder und Schwestern gefunden. Aber ist es nicht auch manchmal bei uns zum Weinen? Wie oft sind wir taub auf dem Ohr, mit dem wir Gottes wegweisende und leise Stimme hören sollten und ihm folgen und tun, was er sagt? Wie sehr sind wir immer noch und immer wieder mit uns selbst und mit unseren kleinen Themen beschäftigt, anstatt denen zu dienen, zu denen wir gesandt sind? Wie selten ist es wirklich der Heilige Geist, der uns in Bewegung setzt? Heulen hilft immer. Das ist ein kränkender und böser Vorwurf unter Kindern. Aber dass wir das Weinen verlernt haben, dass wir uns an Situationen viel zu schnell gewöhnt haben, dass wir uns abgeschottet haben gegen die Dinge, die uns berühren sollen, das habe ich in den letzten Wochen in der Beschäftigung mit diesem Psalm noch einmal ganz neu gesehen und gelernt. Wie wichtig ist es, nicht oberflächlich zu denken, das zu denken, was alle denken, in das einzustimmen, was alle bejammern und das zu glauben, was alle glauben. Wie wichtig ist es, genau hinzusehen, Bescheid zu wissen, den Stock für den Weg und den Hut gegen den Regen im Auge zu behalten und nicht achtlos zu verlieren. Wie wichtig, Bescheid zu wissen und eine eigene Meinung zu haben und nicht anderer Leute Meinungen zu übernehmen. Und wie wichtig, diese Meinung auch zu vertreten. Nicht den Krakehlern und den Lauten und den Verrückten und den Dummen die Welt und die Medien zu überlassen. Denn genau hier entscheidet es sich. Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft noch ungewiss. Allein in der Gegenwart werden die Weichen gestellt für unsere Zukunft. Das, was wir heute tun, was wir heute wählen, was wir heute denken, was wir heute entscheiden, das entscheidet darüber, wie wir morgen und übermorgen leben werden, wie unsere Kinder leben werden, wie es unseren Eltern gehen wird. Was heute gesät wird, das ist die Ernte von morgen. Und hier und jetzt und heute kommt es einzig und allein auf uns an. Nur wenn wir säen, wird es eine Ernte geben. Wir können, Gott sei Dank, nichts dafür, dass unsere Saat wächst und blüht und gedeiht. Das Blühen, Wachsen, Gedeihen, das Leben kommt aus Gottes Hand. Aber wir können das Blühen und das Gedeihen verhindern, indem wir nicht das oder etwas anderes tun, als das, was uns aufgegeben ist. Wie soll es weitergehen? Die Antwort darauf, die der Psalm uns gibt, ist eindeutig. Tue das, was vor Gott und vor den Menschen gerade jetzt im Moment dran ist. Sähe deine Saat aus und vertraue darauf, dass Gott der Herr seinen Segen dazu geben und sie wachsen lassen wird. Und vertraue darauf, dass zu gegebener Zeit Gott das Wachsen so steuert, dass es geerntet wird. Säen ist Arbeit, Ernten ist Arbeit. Mühsam, anstrengend, manchmal schwer. Aber nun kommt es auf dich an, auf mich, auf uns. Auch wenn Tränen unseren Blick trüben, auch wenn die Liebe abhanden gekommen ist und wir Stock und Hut nicht mehr finden können, auch wenn ein Traum ausgeträumt erscheint und die bittere Realität die Seifenblasen hat zerplatzen lassen. Und selbst wenn du es nicht mehr erleben wirst, dass deine Saat Frucht bringt, weil manche Saat lange braucht, um aufzugehen und zu wachsen. Der Psalm sagt, sähe sie trotzdem aus. Dieser Psalm ist ein realistischer Hoffnungspsalm. Der, der dir schon früher in deinem Leben Gutes getan hat, der dich ins Leben gerufen hat, der dir die Freiheit geschenkt und Leben möglich gemacht hat, der wird auch morgen verlässlich dafür sorgen, dass die Aussaat wächst und blüht und gedeiht und dass wir und andere einmal ernten können. Es kommt dabei nicht auf unsere Gefühle an. Wer meint, er könne erst anfangen zu säen, wenn die innere Verfasstheit stimmt, wenn die Laune und das Wetter und alles andere drumherum auch passt, der verpasst den Punkt der Aussaat. Wer angesichts der aktuellen Situation die Hoffnung aufgibt und die Flinte ins Korn wirft, der handelt nicht nach den Wegweisungen Gottes. Himmel und Erde, Saat und Ernte werden nicht aufgehen. Das war das Versprechen an Noah, das uns immer noch gilt. Wer diese Erde aufgibt und die Menschen um ihn herum und um sich herum ignoriert, weil es ja sowieso keinen Zweck habe, und weil alles kaputt gehen wird, der ist nicht auf der Spur des Evangeliums unterwegs. Wer immer davon redet, dass früher alles besser sei und heute alles zum Weinen ist und darüber seine Aufgabe nicht angeht, die ihm das Leben und die Mitmenschen gerade heute stellen, der verfehlt die Möglichkeit, die sich ihm im Augenblick bietet. Jetzt gilt es. Jetzt zählt es. Heute ist die Zeit der Aussaat, egal wie wir uns fühlen. Man schreitet den Acker hin und wieder zurück und weint und wirft den Samen aus, so heißt es am Ende unseres Psalms. Auf dem Acker des Lebens dürfen wir aussäen, was uns als Saatgut in die Hand gegeben ist. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Weisheit, Klugheit. Ja, es gibt Grund zum Weinen und es ist gut, wenn wir das wissen. Aber heulen hilft nicht immer. Am richtigen Platz, an der richtigen Stelle zu sein, an der wir wichtig und richtig und nützlich sind. Dietrich Bonhoeffer sagt es einmal so: Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Und wenn wir gesät haben, was uns anvertraut ist, wenn wir investiert haben, was uns gegeben ist, dann gilt es, auf den zu vertrauen, der das Wachsen und Blühen und Gedeihen schenkt. Die Aussaat wird nicht vergeblich sein. Es wird wachsen, was wir investiert haben. In die Mitmenschen, in die Kinder, in die Eltern. Es wird wachsen, was wir investiert haben. Der Geist Gottes ist ein Geist des Wachstums, des Lebens. Manchmal wird von einem geistlichen Wachstum erzählt und gemeint ist, ich soll reifer, geistlicher werden. Das ist ja überhaupt nicht gemeint. Es ist gemeint, dass die Dinge in Ordnung kommen, dass wir für eine bessere Zukunft unterwegs sind. Dass wir nicht nur, und so sehr es berechtigt ist, mit unserem Weinen beschäftigt sind, sondern dass wir tun, was dran ist. Und dass Gott dann das Seine tut, damit es wirklich gut und richtig wird. Und jetzt sollen wir uns auch nicht überschätzen. Es ist nur unser Teil, der dazukommt. Wir können kein Leben machen. Ist es nicht interessant, dass es in den 10 Geboten keine Pflicht zur Arbeit gibt? Klingt vielen sehr ungewöhnlich. Die 10 Gebote wollen nicht, dass wir arbeiten. Du sagst schon gar nicht, du musst arbeiten. Aber es gibt eine Pflicht, die Arbeit sein zu lassen. Wir dürfen arbeiten und wir dürfen uns in andere investieren, aber wir sollen uns nicht zu wichtig nehmen dabei. Dass aus guter Saat reiche Ernte wird, liegt nicht an unserer, sondern an Gottes Hand. Dass wir Saat haben, die wir aussäen dürfen, das kommt von ihm. Dass es einen Acker gibt, den wir beackern dürfen, das ist sein Geschenk und seine Platzanweisung. Und dass alles zu seiner rechten Zeit geschehen soll, das ist seine Ordnung, der wir uns gut und gerne anvertrauen dürfen. Und die Saat wird aufgehen und blühen und Frucht bringen für alle. Das ist der Grund zur Hoffnung, der uns trägt und leitet. Was ist für uns als Gemeinde dran? Was gilt es auszusäen, damit Gutes wachsen kann? Wem dienen wir als Gemeinde? Es wird, und damit zum Schluss, es wird einen Grund zum Jubeln geben, wenn die Ernte eingebracht wird. Dankbarkeit und Freude werden das letzte Wort haben. Ja, es gibt einen Grund zum Weinen. Unsere Herzen sind abgestumpft, wenn wir nicht weinen über das, was es zu beklagen gibt. Das Weinen hat ebenso Platz im Leben wie die Freude. Ja, einmal wird Gott alle Tränen abwischen. Er wird uns zu einem Festmahl einladen mit großartigen Speisen und einem Spitzenwein. Und wer lieber Bier trinkt, ich bin sicher, das wird auch dabei sein. Und es wird Hefeweizen und Dunkles und Helles und alles geben, was das Herz begehrt. Wir werden die Früchte der Saat genießen, die andere und die wir selbst gesät haben. Wenn wir heute an diesem Sonntag, an dem wir das Arbeiten sein lassen dürfen und feiern dürfen, bei allem berechtigten Grund zur Klage und zum Weinen auch diesen Grundton der Freude mithören, den der 126. Psalm anstimmt, dann haben wir recht gehört. Amen.